Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag: Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg. Und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus: Geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin, und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? Fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Erwiderte der Mann. Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete: Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll, und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seiner Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus: Bitte, sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertieft diese Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser. Und Philippus, von dem Geist des Herrn ergriffen, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Philippus fand sich in Aschdod wieder. Er zog nordwärts und verkündete in allen Städten das Evangelium, bis er schließlich nach Caesarea kam.
Dankeschön. Vor der Predigt singen wir noch ein Lied miteinander. Das hören. Vor einiger Zeit wollte ich hier im Ort in Wenningsen etwas erledigen, wollte aber zu Hause erst ein paar Dinge abarbeiten und hatte aber dann irgendwie den Eindruck, ich solle jetzt losgehen und nicht später. Was mich ein bisschen nervte, weil es meinen Zeitplan durcheinander brachte. Ich dachte, ist doch egal, wann ich was mache. Hauptsache, ich mache es. Aber dieser Eindruck ging nicht weg und dann habe ich gesagt, okay Gott, ich glaube, dass der Eindruck von dir ist, von deinem Geist. Bestimmt soll ich unterwegs irgendwas tun. Ich will ja lernen, auf die Impulse des Heiligen Geistes zu hören. Dann gehe ich eben jetzt los. Nicht ganz versöhnt mit der Situation zog ich also los und machte mich auf eine schwierige Aufgabe gefasst. Dann habe ich so erledigt, was ich erledigen wollte, habe genau aufgepasst, wo denn jetzt so mein Auftrag ist. Und dann traf ich jemanden und wir hatten ein nettes Gespräch, das mich richtig aufgebaut hat. Und dann bin ich nach Hause gegangen, kein schwieriger Auftrag weit und breit. Und zu Hause habe ich gedacht, so ein bisschen demütig, oh danke Herr, dass du mir einfach etwas geschenkt hast, nämlich ein mutmachendes Gespräch. Und danke, dass ich diesen Impuls nachgegangen bin. Liebe Gemeinde, was kann alles geschehen, wenn wir auf die Impulse des Heiligen Geistes hören? Manchmal sind das so Kleinigkeiten. Am letzten Sonntag hatte ich den Impuls, nach der Predigt nicht das zu machen, was eigentlich geplant war, sondern gleich den Lobpreis zu machen. Dieter hat das dann einfach gemacht. Und ich dachte, ja, das passte. So, das war genau richtig. Wir hatten aber auch schon eine Situation, die wir anders erlebt haben, dass nach dem Gottesdienst ein Gottesdienstleiter mir sagte, Mensch, ich hätte irgendwie den Eindruck, wir sollten das und das doch anders machen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, hättest du was gesagt? Ich hatte auch irgendwie so einen Impuls und dann haben wir uns beide aber nicht getraut. Schade. Aber was kann alles geschehen, wenn wir auf die Impulse Gottes hören? Das wird deutlich in dieser Begegnung zwischen Philippus und diesem hochrangigen afrikanischen Beamten. Wer diese Predigt später hört, jetzt nicht live hier oder zu Hause dabei ist, lese am besten jetzt den Predigttext aus Apostelgeschichte 8, 26 bis 40 und hört dann weiter. Dieser Text aus Apostelgeschichte 8 hat eine ganz wichtige kirchengeschichtliche Bedeutung. Streng genommen hätte diese Geschichte gar nicht stattfinden dürfen. Die Taufe dieses Kämmerers, also eines Nichtjuden, war kirchenrechtlich noch gar nicht vorgesehen, weder denkbar noch erlaubt, da gab es noch gar keine Struktur für. Und das Verständnis, dass Jesus nicht nur Messias für die Juden ist, sondern Herr und Erlöser für alle Menschen sein will, setzte sich überhaupt nur schwer in den ersten christlichen Gemeinden durch. Sogar die Apostel waren über das Thema Heidenmission aneinander geraten. Die haben richtig gestritten. Und erst einige Zeit nach dieser Begebenheit aus Apostelgeschichte 8 entschloss sich die Versammlung der Apostel zur Öffnung des jungen Christentums den Heiden gegenüber, so ganz offiziell. Umso wichtiger, dass dieses Erlebnis hier dargestellt wird, nicht als eine strategische Missionsidee von Philippus, der überlegt hat, Mensch, wie können wir denn was machen, sondern dass das auf das direkte Wirken des Heiligen Geistes zurückgeführt wird. Gott selbst greift hier ein, von ihm geht die Initiative aus, nicht von Philippus oder von dem Kämmerer. Der Heilige Geist ist es, der Regie führt. Er schickt Philippus durch einen Engel in die Wüste. Er führt Philippus zu diesem Kämmerer. Er lässt die beiden ausgerechnet dann aufeinandertreffen, als der Kämmerer Jesaja 53 liest. Es wird in dieser Begebenheit unübersehbar, das Evangelium ist tatsächlich auch für nicht-jüdische Menschen da. Und bevor es klar ist, dass das richtig ist, passiert das einfach, ohne dass man um Erlaubnis fragt, ohne dass die Gemeinde das beschließt. Was kann alles geschehen, wenn jemand auf die Impulse des Heiligen Geistes hört? Brücken werden gebaut, Grenzen gesprengt, Mauern überwunden, Menschenherzen werden mit der Liebe Gottes erfüllt. Was kann alles passieren, wenn jemand auf den Heiligen Geist hört? Das sehen wir an Philippus. Philippus ist hier nicht einer der Jünger Jesu, sondern einer der 7 Diakone, die von den Mitgliedern der Jerusalemer Urgemeinde zur Unterstützung der Apostel gewählt wird, ein Diakon. Diakone waren, so heißt es, Männer von gutem Ruf und voll Geist und Weisheit. Da wird also schon der Geist genannt, als dass Philippus den Geist hat. Die Aufgabe der Diakone war, sich um die Armen und Witwen zu kümmern. Philippus erkennt aber, dass er noch mehr Aufgabe hat. Er macht sich durch die Verkündigung des Evangeliums einen Namen. Gott wirkt durch ihn. Menschen hören auf ihn, sie sind begeistert von dem, was er erzählt und lassen sich von der Liebe Gottes berühren. Kranke Menschen werden geheilt. Und so breitet sich schon da auch das Evangelium weiter aus. Philippus kehrt nach Jerusalem zurück und da passiert es, dass der Heilige Geist ihn anspricht. Gott redet zu Philippus durch einen Engel und erteilt ihm einen Auftrag. Er soll Richtung Süden auf die einsame, öde Straße nach Gaza gehen. Heute sind solche Reisen kaum möglich. Die Grenzen sind dicht. Damals aber ging das. Eine öde Straße. Das Wort öde erinnert an Wüste. Da ist wenig los. Philippus wird beim wahrsten Sinn des Wortes in die Wüste geschickt, auf einen beschwerlichen Weg. Was hat er sich wohl dabei gedacht? Vielleicht dachte er, ist das wirklich ein Auftrag Gottes? Ist das der Heilige Geist, der da spricht? Es gibt doch genug zu tun in Jerusalem, wo sich das Leben abspielt. Da ist doch Action, da ist doch das Leben. Was soll ich ausgerechnet in der Wüste? Ist das nicht verlorene Zeit? Kurzer Halt und mal auf uns geguckt. Wir kennen manchmal ähnliche Situationen, wo wir so ausgebremst sind, ganz plötzlich. Aus dem Alltag raus so Vollbremsungen, wo wir das Gefühl haben, wir werden in die Wüste geschickt. Vielleicht, weil wir ins Krankenhaus müssen und da denken, was soll ich hier, das ist verlorene Zeit. Oder in einem unerträglich langen Stau stehen, wie sinnlos. Oder in die Einsamkeit nach dem Tod eines Angehörigen, wenn einem bewusst wird, der andere ist nicht mehr da. Das gewohnte Leben verändert sich. Wüste. Eine treffende Bezeichnung für solche und ähnliche Lebenssituationen. Niemand wünscht sich Wüste und solche Situationen. Und nicht jede Wüste kommt von Gott. Und trotzdem kann Gott in Wüstenzeiten handeln. Und ich denke, dass viele oder manche von uns das kennen, dass wir nach diesen Wüstenzeiten, vielleicht nicht innen drin in diesen Wüstenzeiten, aber nachher manchmal denken, ja, das war wichtig. Da ist Gott mir begegnet, da ist etwas Wichtiges für mein Leben passiert oder für das Leben eines anderen. Gott hat zu mir gesprochen, er hat an mir gehandelt. Und selbst wenn Gott nicht jede Wüstenzeit selber schickt, kann er sie doch nutzen. Auch in der Wüste können wir wichtige Erfahrungen mit Gott machen. Auch dort ist Gott bei uns und kann durch seinen Geist in uns wirken. Das muss keine verlorene Zeit sein. Es kann eine Zeit der Gottesbegegnung sein. Philippus scheint zu verstehen, dass diese Ansprache Gottes ist. Und er hört auf den Heiligen Geist, er lässt sich tatsächlich stören. Der vielbeschäftigte Apostel und Missionar nimmt sich trotz seines vollen Terminkalenders Zeit, auf einen unbekannten Weg zu gehen. Er sträubt sich nicht gegen diese seltsame Anweisung, die ja nun wirklich ein bisschen kryptisch ist. Er lässt Termine Termine sein, Sitzungen sausen und geht in die Wüste. Er lässt sich auf den Heiligen Geist ein, ohne genau zu wissen, was passieren wird. Er scheint damit zu rechnen, dass Gott nicht nur in Jerusalem handelt oder auf großen Events, sondern auch auf abseitigen Wegen. In der Wüste, in der Ödnis, in der Fremde. Er scheint um das göttliche und geistliche Geheimnis zu wissen, dass wichtige Dinge oft im Verborgenen geschehen, da wo es keiner sieht. Ungefähr 2.500 Kilometer entfernt beginnt der Heilige Geist an einem anderen Menschen zu wirken. Ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, ihr Schatzmeister. Ein Eunuch, ein Kastrat, wie üblich bei den Hofbeamten der Kandake. Das damalige Äthiopien ist allerdings nicht das, was es heute ist. Es ist eher der heutige Sudan. Der Finanzbeamte, um den es geht, ist ein großer Freund des Judentums. Er gehört zu einem Kreis von Heiden, die sich, ohne beschnitten zu sein, zu diesem Glauben hingezogen fühlen und ihn bekennen und gewisse Teile des Gesetzes beachten. Als ob er sich nach etwas sehnt, was ihm die heidnischen Religionen nicht bieten können. Er kann nicht übertreten zum jüdischen Glauben, weil er ein Eunuch ist. Das geht nicht. Trotzdem nimmt er diesen langen Weg auf sich, um seine Liebe zur jüdischen Religion, zum jüdischen Glauben unter Beweis zu stellen oder zu vertiefen durch diese Wallfahrt nach Jerusalem. Als eine hochgestellte Persönlichkeit kommt er also nach Jerusalem, um diesen Gott anzubeten. Anzubeten heißt wörtlich, um niederzuknien. Diese hochgestellte Person geht auf die Knie vor diesem Gott. Der Repräsentant eines fremden Landes will sich dem Gott Abrahams, Jakobs, Isaaks unterordnen. So tief und so ernst ist seine Sehnsucht nach Gott. Und es geht noch weiter. Er erwirbt in Jerusalem eine Schriftrolle der Heiligen Schriften. Es ist gar nicht so einfach für einen Heiden, da ranzukommen. Geld genug scheint er zu haben. Das war ja alles noch Handarbeit. Und teuer, ein kleines Vermögen. Das ist es ihm aber wert. Er möchte etwas mit nach Hause nehmen. Und scheint gleich angefangen haben zu lesen, wenn er schon bei Kapitel 53 des Propheten Jesaja ist. Das ist schon eine Menge. Lest das mal so in einem Rutsch. Wie üblich liest er laut. Er ist also auf dem Rückweg und liest den Propheten Jesaja, liest laut, so war das üblich. Und dann kommt es schließlich zu dieser geistgewirkten Begegnung, der fromme Evangelist und Prediger, der reiche Heide. Ein Mensch, der sich engagiert für Arme und Witwen, ein Finanzbeamter, der sich hauptsächlich um Geld kümmert. Die jüdische Hauptstadt Jerusalem trifft auf das alte Äthiopien. Das sind ganz schön krasse Gegensätze, die da durch den Heiligen Geist zusammengeführt werden. Möglich dadurch, dass einer auf die Impulse des Heiligen Geistes hört. Wobei ich mich gefragt habe, hätte es nicht einen einfachen Weg gegeben? Wie aufwendig war denn das? Wäre das nicht irgendwie anders gegangen? Vielleicht kennen wir manche solche Situationen, wie Gott Dinge zusammenfügt über große Umwege. Manchmal ohne, dass wir das überhaupt mitbekommen haben, dass wir ausgerechnet diesen Menschen in dieser Situation kennengelernt haben. Er weist sich dann 20 Jahre irgendwie später als wichtig für uns. Oder dass wir in dieser bestimmten Situation auf ein Seminar aufmerksam gemacht wurden oder eine Fortbildung gemacht haben. Kennt ihr das? Oder wenn an dieser einen Stelle der eine Mensch nicht diesen Satz gesagt hätte, dann wäre das und das in meinem Leben nie passiert. Vielleicht fällt euch dazu eine Situation aus eurem Leben ein. Manchmal große Umwege. Vielleicht nicht 2.500 Kilometer, aber Zeiten. So unwahrscheinlich das jetzt ist, menschlich gesehen, diese beiden Menschen treffen jetzt hier in der Wüste auf diesem öden Weg aufeinander. Und der Wagen des Kämmerers fährt wohl gerade so schnell, dass Philippus nebenbei her mitgehen kann. Und er hört erstmal zu. Er zieht nicht gleich ein Traktat aus der Tasche und sagt, hast du schon gehört, weißt du schon? Und hält seine Lieblingspredigt, er hört erstmal zu. Und dann nach einer Weile gestattet er sich eine Frage, verstehst du da, was du da liest? Er wartet ab, die Antwort, nee, wie soll ich das verstehen? Mal ehrlich, so mancher von uns würde sich bestimmt lieber auf die Zunge beißen, als einzugestehen, ich verstehe das nicht, oder? Weiß gar nicht, wie üblich das ist, in christlichen frommen Kreisen zu sagen, nee, also diesen Abschnitt aus der Bibel, schon tausendmal gelesen, ich verstehe das einfach nicht. Oder manche Grundlage des Glaubens, die man schon ewig gehört hat, so richtig verstanden? Jesaja 53, muss man ja auch eingestehen, ist tatsächlich ein schwieriges Kapitel. Spannend, total wichtig, aber schwierig. Es ist die Rede von Geduld und von Leiden, von einem Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird, von Niedrigkeit, von Erniedrigung, von Leiden, von einem geschundenen Leben, über das kein vernichtendes Urteil gesprochen wird, sondern ganz im Gegenteil, wo geredet wird, dass in dieser Niedrigkeit Gott etwas Neues schafft. Das ist schwer zu begreifen. Vor allem für jemanden, der mit Macht zu tun hat. Der Kämmerer will das verstehen und hört jetzt zu, als Philippus anfängt, ihm das zu erklären mit Jesus. Jesaja 53, das ist eines der sogenannten Knecht-Gottes-Lieder. Wer ist dieser Knecht Gottes? Um wen geht es da? Bezieht sich das auf das Volk Gottes, das ja auch leidet? Auf einzelne Menschen, auf einen Propheten, auf den Messias? Philippus bezieht, stellvertretend für uns, Jesaja 53 auf Jesus Christus, der für uns litt und starb und vor Gott eintrat, der als Lamm Gottes sein Leben in Gottes Hände gegeben hat, der als gute Hirte für uns sein Leben gelassen hat, um keines seiner Schafe zu verlieren. Der Äthiopier saugt diese Erklärung und diese Worte auf wie ein nasser, wie ein trockener Schwamm natürlich. Er lächzt danach, er ist begeistert und merkt, das sind Worte für ihn. Es dringt ihm ins Herz und in ihm formiert sich ein Wunsch. Und so fragt er, hier ist Wasser. Was hindert es, dass ich mich jetzt taufen lassen kann? Und an dieser Stelle möchte jeder Baptist einhalten und sagen, wo ist jetzt das Glaubensbekenntnis? In manchen Bibeln ist das zugefügt. Da steht dann, da sprach Philippus zu ihm, wenn du von ganzem Herzen glaubst, mag es geschehen. Da antwortete er, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. So, das geht ganz gut durch als kurzes, knackiges Glaubensbekenntnis. Aber in den älteren Handschriften steht das nicht. Möglicherweise hat er diesen Satz so nicht gesagt. Aber Philippus glaubt ihm seinen Glauben. Ohne wochenlanges Taubseminar, ohne Überweisung in eine christliche Gemeinde, denn da, wo er nach Hause geht, da gibt es keine christliche Gemeinde. Ohne weitere gesicherte seelsorgerliche Betreuung, ohne weiterführendes Online-Seminar. Ein Kommentator formulierte das folgendermaßen. Wenn er, also der Kämmerer, ein Eigentum des lebendigen und auferstandenen Jesus wird, dann wird sein Herr ihn auch festhalten und für ihn sorgen. Wahrscheinlich hatte Philippus das Vertrauen, wenn Gott diesem Kämmerer so begegnet, dann wird er sich auch weiter um ihn kümmern. Auch wenn er jetzt vielleicht noch nicht alles verstanden hat. Und das ist so. Es geht beim christlichen Glauben ja gar nicht in erster Linie darum, dass wir alle Theologie verstanden haben. Das Christentum ist eine Beziehungsreligion. Wir beziehen uns auf Jesus mit unserem Leben. Das ist das Wichtigste. Und ganz ehrlich, alles verstanden hat hier unter uns auch keiner. Im Christentum, in dem Glauben an den biblischen Gott geht es um Beziehung, um die Lebensverbundenheit mit Jesus Christus, um das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Beziehung. Mit Beziehung sind wir nie fertig, das geht immer weiter und wir werden auch immer in unserem Leben weiter lernen, also hoffentlich jedenfalls. Wir bleiben lebenslang Lernende, Jünger Jesu, denn genau das heißt das. Wir sind alle unterwegs. Einiges werden wir früher verstehen, anderes später, manches vielleicht auch gar nicht, solange wir hier auf der Erde leben. Manches müssen wir vielleicht mal neu in Frage stellen, manches ablegen und neu verstehen. Aber das ist ein lebenslanger Prozess. Der entscheidende Schritt ist die Begegnung mit Gott und die Erkenntnis, wer Jesus ist. Philippus scheint das, was da passiert, zu genügen. Und sie gehen diesen Schritt, da ist Wasser und dann wird getauft. Und der hochgestellte Mann erniedrigt sich beim wahrsten Sinn des Wortes noch einmal. Er fällt wieder auf die Knie, lässt sich taufen. Etwas, was er nicht selber machen kann. Er gibt sich in die Hände des Philippus und vor allem in die Hände des lebendigen Gottes. Übergibt sein Leben Gott. Er erfährt Vergebung, neues Leben, Gemeinschaft mit Gott. Nun ist bei uns auch üblich, danach ein Fest zu feiern, zu essen und zu singen und zu feiern und fröhlich zu sein. Und keine Chance damals, keine schöne Tauffeier. So unvermittelt, wie Gott diese beiden zusammengeführt hat, führt er sie auch wieder auseinander. Philippus wird vom Heiligen Geist nach seiner erfüllten Aufgabe entrückt. Er wird leiblich, real an einen anderen Ort versetzt, wo Gott ihn zu neuen Aufgaben gebrauchen will. Das klingt schon wieder so ein bisschen wie Science Fiction. Gott, die beamen mir ab oder so. Und der frisch getaufte Beamte bleibt alleine zurück. Aber er scheint Philippus überhaupt nicht zu vermissen. Wahrscheinlich merkt er, ich bin nicht alleine. Gott ist da. Und er geht fröhlich seiner Wege. Das heißt, er fährt fröhlich seiner Wege. Er ist mit seiner Suche an einem Ziel angekommen. Er hat seine Sehnsucht in Gott stillen können. Er geht, anders als er gekommen ist, wieder nach Hause. Und zwar, weil einer, Philippus, auf den Impuls des Heiligen Geistes gehört hat. Was kann alles geschehen, wenn wir auf diese Impulse Gottes hören, auf die Impulse des Heiligen Geistes? Ihr Lieben, ich finde, das ist eine Mutmachgeschichte, die sich so an diese Zeit von Pfingsten anschließt, wo wir über den Heiligen Geist gesprochen haben. Und es darf einfach nicht beim Sprechen bleiben. Der Geist will in uns wirken. Und ich finde dieses Beispiel einfach so anschaulich, dass, ich sag mal, nur weil Philippus bereit war, an dieser einen Stelle auf den Heiligen Geist zu hören, können wir diese wundervolle Geschichte lesen. Und man nimmt an, dass dieser Kämmerer dann in Nordafrika auch dafür gesorgt hat, dass andere Menschen mit dem Evangelium in Berührung kommen. Einer fängt an, auf Gott zu hören, auf den Geist. Und es passieren Dinge, die wir überhaupt nicht planen können. Also zwei Konsequenzen aus dieser Begegnung sehe ich. Erstens, lasst uns lernen, auf diese Impulse zu hören. Damit überhaupt zu rechnen, dass es da etwas gibt, dass Gott tatsächlich heute durch seinen Geist zu uns spricht. Und manchmal ist es vielleicht auch von uns einfach eine Idee. Aber vielleicht ist es ja trotzdem eine gute Idee. Vielleicht benutzt Gott einfach unsere Ideen, die wir haben. Und dann mach es einfach. Manchmal ist es schlau, Dinge zu machen und nicht erstmal stundenlang zu überlegen. Und prüf es aber auch. Nicht alles, was einem an Gedanken kommt, ist vom Heiligen Geist und es muss schon in dem allgemeinen Willen Gottes sein. Wenn ich den Eindruck habe, ich sollte jemandem eine runterhauen, kann ich mir ziemlich sicher sein, dass das nicht vom Heiligen Geist ist, weil das nicht der allgemeine Wille Gottes ist. Aber geh diesen Impulsen nach. Traue Gott zu, dass er dir Dinge sagt. Und meine Erfahrung sagt, dass Gott mit kleinen Dingen anfängt. Und wenn wir darin, ich sag mal so ganz altbacken, uns als treu erweisen, dann wird Gott uns vielleicht da auch größere Dinge sagen und anvertrauen. Lass dich vom Heiligen Geist ansprechen, anrühren und bewegen. Nimm Gott, nimm seinen Heiligen Geist ernst und geh davon aus, dass Gott da schon etwas vorbereitet hat. An anderer Stelle schon jemanden angerührt hat und dann da etwas draus macht. Und das Zweite, Gott ist auf deinem Weg. Das ist jetzt mehr so an Menschen, die vielleicht in der Situation des Kämmerers sind, gerichtet. Vielleicht hat er gar nicht so viel erwartet. Er wollte da seinen Weg gehen, nach Jerusalem anbeten. Aber dass Gott ihm jetzt so neu begegnet, damit konnte er gar nicht rechnen, weil er keine Ahnung hatte, dass sowas geht. Gott ist schon da. Gott bereitet so etwas vor und Gott hört diese Sehnsucht, die man vielleicht noch nicht mal ausdrücken kann. Gott schickt manchmal so einen Engel, einen Boten Gottes, jemanden, der für Gott kommt, nur für dich. Damit du etwas mit Gott erlebst und ihm begegnest. Also wenn du ein Mensch auf der Suche bist, dann lass dir sagen, Gott sieht deine Suche und deine Sehnsucht und er wird dir begegnen. Und vielleicht benutzt Gott uns ja dazu, wenn wir auf diese Impulse des Heiligen Geistes hören. Gott segne uns beim Hören und beim Suchen. Amen.